Handwerk to go, der Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Vielen Dank für euer Feedback zu unserem letzten und den Podcast davor. Es freut uns immer sehr, wenn ihr Ideen, Wünsche zu den Themen uns schickt und natürlich aber auch zu den Teilnehmern uns schickt. Deswegen also gerne wieder über die Social-Media-Kanäle oder persönlich oder über die E-Mail-Adresse podcast@woehler.de. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der uns erreicht und mit dabei ist. Und ich freue mich insbesondere zu einer, ja, wie soll ich das sagen, erstmal Premiere heute. Und ich glaube, dass da auch ein bisschen was draus wachsen kann halt letztlich. Also, wir haben uns mal ein bisschen überlegt, nachdem wir neulich mit dem Patrick Stümpfle so einen schönen Podcast zusammen gemacht haben zur SAK-Ausbildung und zu dem Gewerk. Wie sieht das eigentlich aus im Bereich Schornsteinfeger und Sanitärheizung, Klimahandwerk? Und da haben wir zwei nette Freunde, Bekannte gefragt, ob sie nicht Lust haben, mit dabei zu sein beim Podcast. Deswegen freue ich mich umso mehr. Auf der einen Seite den Patrick, den wir ja schon einmal gehört haben, mit in die Runde zu nehmen. Patrick, hallo, herzlich willkommen und schön, dass du Zeit hast und dabei bist, hier mit uns darüber zu reden.
Vielen Dank, dass ihr wieder dabei sein konnt und es macht echt mega Spaß, euch zwei da zum Reden. Ich freue mich auch auf den Austausch mit Kaminkehrern. Das freut mich echt als SHKler.
Ja, das ich glaube auch, wir stoßen ein bisschen was an. Natürlich und auf der anderen Seite im Bereich Schornsteinfeger. Magnus, ich brauche von meiner Seite nicht mehr viel zu dir sagen, aber letztendlich sind wir auch über Jahre schon unterwegs. Halt, Magnus Werner, herzlich willkommen. Schön, dass du auch Zeit hast, bei uns hier in dem Podcast mit dabei zu sein. Wer und wie ihr seid, jetzt kommen wir gleich drauf. Hallo Magnus.
Ja, hallo Christian, hallo Patrick. Ich freue mich auch. Bin auch gespannt darauf, ne? Also, auf geht's.
Ja, genau. Wir hatten die Idee, dass wir gesagt haben, wir wollen natürlich die beiden Gewerke jetzt nicht gegeneinander ausboten oder ähnliches und so weiter. Das steht uns völlig nicht zu und das wollen wir auch gar nicht, sondern wir wollen halt genau mit euch zusammen halt die Schnittstellen und die Punkte herausarbeiten, wo der eine vielleicht was vorbereiten kann und der andere ein bisschen was dazu beitragen kann, sodass natürlich viel stärker die beiden Gewerke auch Hand in Hand arbeiten und sicherlich sich auch ganz, ganz viele Themen jetzt schon auf der Baustelle, beim Kunden, in der Ausbildung, was auch immer, dazukommen halt. Und deswegen haben wir gedacht, wir nehmen zwei, die sehr stark in den Gewerken drin sind, in der Ausbildung. Der Patrick ist da wirklich mit Leib und Seele dabei. Patrick, du bist SAK-Ausbilder in Kempten. Du bist nicht nur Skilehrer, du hast auch einen eigenen Betrieb, SAK. Du machst Heizungsbau aus Leidenschaft. Du hast eine eigene Wissensplattform, Nice to Know. Du machst noch einen Podcast. Also ich weiß nicht, was alles. Also 1000, sagst du halt. Also irgendwo unterwegs. Ja, und da, glaube ich, findet sich die Zeit. Und Magnus, du bist auch im Bereich Schornsteinfeger natürlich schon jahrzehntelang aktiv. Du bist über die Innung halt auch als Referent in den verschiedenen Bereichen tätig, ob nun in der Aus- oder auch in der Weiterbildung und hast natürlich auch immer ganz, ganz viele Schnittpunkte zum SAK-Handwerk. Also von daher auch sehr eng dabei, wo wir hoffentlich an der einen oder anderen Stelle helfen können. Ja, aber trotzdem erstmal reingefragt, um euch ein bisschen mehr vorzustellen, um da reinzukommen, halt auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Patrick, was ist deine Liebe zu dem Beruf? Was findest du an dem SAK-Handwerk so begeisternd?
Ja, also diese Vielfältigkeit. Das heißt, ich mache eigentlich relativ viel. Das heißt, ich fange an von einer ganz normalen Armatur zum Tauschen in dem Badezimmer oder im Bad bis hin dann eigentlich zu einer komplexen Wärmepumpenanlage mit Gashybrid. Und da treffen wir dann uns auch schon wieder. Also im Endeffekt, ich habe da irgendwo so die Vielfältigkeit. Und das ist auch das Schöne in unserem SAK-Handwerk, dass wir nicht nur für auf eines sind, sondern tatsächlich einfach sehr, sehr viel machen können. Auch die Hydraulik, Pneumatik. Wir hatten es ja in unserem Podcast eben angesprochen, weil ich glaube, das ist die Vielfältigkeit, dieses tägliche. Also ein Kollege von mir sagt immer, jeder Tag ist anders. Und das, glaube ich, ist auch bei uns im SAK wirklich so. Also das heißt, wenn da ein Lehrling gibt oder auch einen Monteur gibt, der jeden Tag immer dasselbe macht, ich glaube, dann ist er am falschen Beruf oder hat da was Falsches. Also ich persönlich bin nur im Kundendienst unterwegs und bei mir sieht es tatsächlich so aus, dass ich eigentlich jeden Tag teilweise 5, 6 Sachen mache und die jedes Mal anders ausschauen und teilweise sogar komplett andere Gewerke eigentlich beinhalten. Das heißt Elektro, ein bisschen hier ein Fliesenleger, hier mal ein bisschen was und auch natürlich auch mit den Schornsteinfeger. Beziehungsweise jetzt habe ich mal eine Frage, ganz kurz, einfach zum Lacken. Wann ist ein Schornsteinfeger und wann seid ihr Kaminkehrer?
Wir sind nur Kaminkehrer in Bayern. In Franken sind wir sogar nur Schlotfeger.
Okay.
Also da gibt es doch noch in Bayern, gibt es auch noch die Franken, da ist eine kleine Region, da ist man noch der Schlotfeger. Sonst ist man der Kaminkehrer und dann außerhalb ist man dann der Schornsteinfeger. Ja.
Wir haben ja ein paar Gespräche vorher geführt, das heißt, uns also einmal kennengelernt und eben schon längere Zeit locker vorweggeredet und viel Spaß zusammen gehabt. Aber dass so eine Frage kommt, da hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet halt. Okay, Patrick, also diese Vielfältigkeit hast du angesprochen, halt dieses immer wieder neue Erleben und Kennenlernen und so weiter. Magnus, was ist deine Liebe zum Beruf halt Schornsteinfeger?
Ja, du kennst mich. Ich bin ja mit Leib und Seele Schornsteinfeger. Und das Besondere daran ist halt, ist es halt auch sehr abwechslungsreich. Und vor allen Dingen ist es halt auch, verbinden wir halt den vorbeugenden Brandschutz mit dem aktiven Umweltschutz. Ne, das ist sozusagen die Relevanz, die mich da einfach so sehr, sag ich mal, fasziniert, dass wir tatsächlich vor Ort was bewegen können. Ne. Wir sorgen halt gemeinsam natürlich auch mit SAK. Also ich muss dazu sagen, weil du immer sagst, so hatte ich im Vorgespräch auch gesagt, ich kenne nur gute Heizungsbauer. Ich habe nur gute Beziehungen zu den Heizungsbauern und habe eigentlich ein tolles Verhältnis dazu. Liegt auch daran, dass ich auch viel im Bereich Energie unterwegs bin. Und dann mit den Förderanträgen für Heizungsbauer, mit dem Begleiten von hydraulischen Abgleich und so weiter und so fort. Also immer sage ich mal, auch als Team, ich da sehe sozusagen, dass wir die Energiewende im Grunde halt auch maßgeblich halt auch umsetzen müssen. Also was die Anlagentechnik halt auch, sage ich mal, betrifft. Und diese Vielfältigkeit, wie gesagt, vom vorbeugenden Brandschutz, das einfache Kehren über die Beratung bei den Kunden. Und halt dann auch gerade den Umweltschutz, wenn es um Fragen von Feinstaub geht, Schornsteinhöhen, und halt auch die Frage zur Energieberatung, was kann man machen, wann ist eine Wärmepumpe sinnvoll, was für Alternativen gibt es, was muss ich, wenn ich eine Wärmepumpe haben will, was muss ich noch machen, damit es von den Kosten her passt. Ne? Also diese ganze Komplexität halt, dass wir da halt den großen Überblick haben. Und das macht mir halt wahnsinnig Spaß, da irgendwie mitzuwirken, also an dieser Stelle.
Und beide habt ihr gesagt, dass das Handwerk dabei liebt halt letztlich und auch das ist das, was euch da prägt und ausmacht. Jetzt habt ihr ja schon verschiedene Eckbereiche immer wieder genannt, wo man sich begegnet am Markt halt letztlich und auch beim täglichen Kundenbereich und auch beim Arbeiten. Patrick, was sind so im Kundendienst deine größten Berührungen halt zu Kaminkehrern oder Schornsteinfegern halt?
Ja, also grundsätzlich mal so, also ich persönlich also wenn wir unterwegs sind und da auch die Wartung machen, ist ja meistens mal grundsätzlich mal, dass wir die Wartung direkt vor Ort beim Kunden an Gasgeräten, Ölgeräten, Pellets mache ich jetzt weniger, aber ich sage auch, das ist natürlich der Punkt, wo wir immer treffen. Das heißt, wir müssen ja im Endeffekt schauen, dass wir gerade diesen CO2 oder auch den CO-Ausstoß relativ gering machen. Gerade bei Pellets ist es ja oft so der Punkt, wo wir auch dann den Feinstaub messen. Gut, da sind wir ein bisschen raus, also ich zumindest, aber ich sage mal, auch das gehört eigentlich im Endeffekt hier dieser Knackpunkt. Und natürlich dann auch bei Sachen, wenn jetzt ich sehr viel unterwegs bin und der Kaminkehrer oder bei euch Schornsteinfeger im Endeffekt mir dann, ja, ich sage jetzt mal, Vorgaben gibt, weil es teilweise sehr ins CO fährt und ich dann zu Kunden komme, wo dann noch also die atmosphärischen Gas Geräte hängen und die hängen sehr viel drin und die teilweise wirklich Wartungen seit Jahren nicht gemacht worden sind und der Kunde sich gar nicht bewusst ist, dass er darüber eigentlich ja, ich sage jetzt mal, eine Gefährdung sich selbst oder auch seines Umfeldes hat, weil man hört es immer wieder, CO-Tote oder eingeschlafen, Müdigkeiten und ich glaube, da haben wir die meisten Berührungspunkte. Natürlich auch im Vorfeld, also jetzt ist es mal im Kundendienst, aber ich sage jetzt auch so im Vorfeld, wenn wir irgendwelche Gasgeräte tauschen müssen, weil es wird bei uns immer mehr und mehr, aber da ich ja in der Innenstadt sehr viel unterwegs bin, also in Augsburg unterwegs bin, können wir nicht von heute auf morgen jetzt mal Brennwertgeräte einbauen. Das heißt, atmosphärische werden bei mir in meinem Betrieb noch sehr, sehr lange, denke ich mal, Thema sein. Und das ist natürlich der größte Berührungspunkt bei mir.
Genau, und da kann ich auch so einsetzen. Also, das ist der Klassiker, ist natürlich, wenn wir vor Ort Kohlenmonoxid feststellen, ist ja immer Gefahrenvollzug. Das heißt also, es ist wirklich eine gefährliche Situation. Und dann ist es ja auch schlecht, wenn man den Kunden dann einfach alleine zurücklässt. Deswegen ist es bei uns im Betrieb so und bei vielen anderen Betrieben so, man kennt ja den Heizungsbauer. Man informiert den Kunden, man informiert den Eigentümer und man informiert gleich den den SAKler, den Heizungsbauer, den ruft man gleich an und sagt, pass mal auf, hier bei der und der Wohnung haben wir CO, da müsst ihr kommen, wann geht das? Damit der gleich, also das läuft dann Hand in Hand, wenn wir halt was feststellen, damit sozusagen da gar keine lange Wartezeiten entsteht und dass wir da in irgendwas stilllegen müssen oder so weiter und so fort, sondern damit da auch gleich eine Lösung geschafft wird vor
Aber
Ort.
Magnus, das
Ne?
ist ja der Schritt, wo schon was im Verzug ist halt letztlich. Ne? Also das ist da, wo Patrick jetzt gesagt
Ja,
hat,
aber
okay, wir
das
haben,
ist ja
ne,
eine
ihr
realistische
festgestellt.
Situation. Wir kommen hin, gerade die atmosphärischen Feuerstätten, die also Raumluft ziehen und die unterliegen natürlich stärkerer Verschmutzung durch Flusen, durch was weiß ich, durch Haarfärbemittel und was weiß ich oder Waschmittel, was da sieht. Also die Wärmetauscher sind halt doll belastet. Und ideal wäre natürlich, wenn man hinkommt und man sieht, sage ich mal, einen Anstieg von CO, der jetzt noch komplett unbedenklich ist und es gibt keinen Abgasaustritt. Dann kann man natürlich eine Wartungsempfehlung aussprechen, der in der Regel ja auch gefolgt wird. Aber wenn man dann hinkommt und jetzt, sage ich mal, das Ding passiert ist, ob der nun umgekippt ist, gibt es ja auch. Durch Sturm ist da irgendwas umgekippt. Oder es gibt ja genau diesen einen Punkt, wo dann die Maschine von einmal gut auf einmal böse umschwenkt. Diesen Punkt kriegt man ja gar nicht mit. Und da wir da regelmäßig hinkommen müssen, ist es halt so, dass natürlich auch dann wir dann feststellen, ah, hier ist CO. Oder was jetzt passiert ist, ist halt beim Sturm, ist beim Brennwertgerät das Mündungselement abgerissen. Ja, das ist also das obere Teil, das ist ein flexible Abgasleitung gewesen. Das Mündungsteil ist oben abgerissen durch den Sturm und ist runtergesackt. Und dadurch war natürlich massiver, war also nicht mehr Verbrennungsluft angesaugt worden, ist von oben, dann wurde natürlich massiv Abgas angesaugt. Und das haben wir super schnell mit dem Heizungsbauer, der noch in der Straße wohnt, geregelt gekriegt. Ne? Dass man gesagt hat, ja, man denkt, ein Brennwertgerät läuft von alleine, braucht keine Wartung. Ne? Die sind auch sehr gutmütig. Ne? Das ist also keine Frage, dass sie gutmütig sind, aber es ist lange nicht so, dass sie halt keine Wartung brauchen, sondern dass wir dann sagen, hier, da musst du auf jeden Fall aktiv werden. Ne? Und
Da
sowas
bin ich auch ganz froh,
verwenden.
ganz
Ne?
ehrlich, Magnus, da bin ich auch ganz froh, dass sehr viele also Kaminkehrer und Heizungsbauer wirklich sehr gut zusammenarbeiten, weil das große Problem ist, dass viele Kunden es gar nicht verstehen. Also für die ist es ja so, der Mercedes steht unten, der wird eigentlich, ich sage jetzt mal, alle 2 Jahre
Ja, den
zur
sieht man
TÜV
auch schön
gebracht.
brav. Ja, klar.
Den sieht man schön, der
Ja.
passt. Aber die Brennwerttherme oder auch die atmosphärische, wo es ja meistens das Schlimmere ist, also ich sage jetzt
Ja.
gerade in Augsburg, wenn du viele solche Wohnungen hast, wo der atmosphärische Kessel noch oder die atmosphärische Therme noch im Bad hängt.
Ja, klar.
Also, und dann der Kunde einfach im Endeffekt duscht und ja, er sich ja selber schadet. Also man muss immer dazu sehen, es muss ja nicht gleich der Tod sein.
Nein.
Es ist ja schon das Problem, auch eine CO-Vergiftung ist ja doch sehr schlimm und die geht ja auf den Kopf. Das ist einfach das Problem. Und deswegen sage ich so, ich bin manchmal ganz froh, dass wir da, also SAK und Kaminkehrer, sehr gut zusammenarbeiten können. Und im Endeffekt da immer wieder den Kunden auch informieren, hör mal zu, Wartung ist wichtig, weil ich glaube, die meisten, denen ist es gar nicht so bewusst. Die können auch nichts dafür, weil woher sollen sie es denn auch wissen?
Nee, das
Aber wo
Gerät, das quietscht ja
können
auch
wir,
nicht.
ja genau, das ist das Problem wie beim Auto, ne? Aber wo könnte
Ja.
man denn da, weil das war ja der ursächliche Punkt, Patrick und Magnus hat das ja auch bestätigt, halt, wo könnte man denn ansetzen, dass man da mehr Aufklärung betreiben kann? Ich meine, erstmal, eigentlich wollten wir ja umreißen, wo gibt es die Felder? Jetzt sind wir ja schon direkt an der Feuerstätte gelandet, halt irgendwo, das merkt man ja
Ich
sehr
hätte noch
stark, dass das doch
ein
ein
anderes
Berührungspunkt
Thema.
ist.
Also was,
Ja, wir haben, glaube ich, noch ganz viele
ich will
Themen.
noch was anderes sagen. Was auch ein typischer Berührungspunkt ist, sind ja so die ganzen Fragen, die es halt auch im Rahmen von Austausch gibt. Also zum Beispiel Mehrfachbelegung. Ne? Also dann gibt es da die Ökodesign-Richtlinie, da gibt es ja zigtausend Vorschriften und manche Monteur ist dann halt vor Ort auch komplett überfordert und weiß nicht, darf ich das eigentlich einbauen? Darf man jetzt noch Heizwert einbauen? Ne? Oder muss ich nicht Brennwert einbauen? Ne? Und dann ist halt einfach auch eine schnelle Frage, du Schornsteinfeger, Schorni, kannst du mal sagen, da kann ich hier einfach ein Gerät, also ein B-Gerät, ne, also atmosphärisch, darf ich das eigentlich austauschen oder muss ich auf Brennwert gehen? Und dann muss ich sagen, nee, das ist eine der wenigen Ausnahmen von der Ökodesign-Richtlinie. Klar darf man halt bei Mehrfachbelegung halt auf B austauschen, geht ja gar nicht anders. Ne? Oder dann noch schwieriger, wir haben halt eine C-raumluftunabhängige Mehrfachbelegung. Ja, dann fängt der Austausch an. Ja, wie mache ich denn eine Mehrfachbelegung beim Brennwert? Ne? Und dann gibt es halt auch die ganzen Fragen. Frage Brennwertaustausch zu Brennwert. Darf ich die alte Abgasanlage noch benutzen? Und all das sind Fragen, die man dann super klären kann, im Vorfeld, wo man halt auch, gut zusammenarbeitet. Gibt es eine Story von mir? Also wenn die alte Abgasanlage drinnen bleibt, dann drücke ich die in der Regel ab, um halt sicher zu sehen, ob die halt noch ihre Leistungsfähigkeit hat, also dass sie halt ausreichend dicht ist. Ich meine, die ist dann halt 10, 12 Jahre alt, eine Kunststoffleitung. Ne? Da sind ja auch die Dichtungen, sage ich mal, kommen dann ja auch irgendwann an die Grenze. Das heißt, also sie wird dann abgedrückt und dann kann das natürlich sein, dass beim Abdrücken was kaputt geht, nämlich das Mündungsstück, weil das natürlich 12 Jahre lang in der Sonne hängt. Ne? Und dann ist es natürlich auch schön, wenn man dann mit dem Heizungsbau ein gutes Verhältnis hat. Ich weiß ja auch, warum die drinne bleibt, weil die halt so damals beim Neubau des Hauses so dämlich in die Dachschräge eingebaut worden ist, dass es ein wahnsinniger Aufwand ist, diese Abgasleitung da rauszufriemeln. Aber das Mündungsstück, das kann man dann doch wieder austauschen, nachdem man es kaputt gedrückt hat mit der Abdichtblase. Ne? Und so passiert das ja auch, dass ich sichere sozusagen den sicheren Betrieb ab, indem ich die Abgasleitung abdrücke, stelle auch die Schwachstelle fest. Das ist der letzte Meter im Grunde. Ne? Und da wird dann halt nur der letzte Meter getauscht. Ne? Und
Patrick, jetzt
das
hattest
ist.
du, oder wir kamen ja gerade von der Wartungsseite her und auch jetzt gerade über die Dichtheit Abgasanlage, aber zu der Wartung, zur präventiven Aufklärung halt letztlich, wo wir gerade nochmal davor hängen geblieben sind. Was könntest du dir vorstellen oder wünschen halt letztlich? Ich meine, jetzt gerade Energie teurer geworden, sehr sensibles Thema halt letztlich, es soll ganz schnell gehen, jetzt irgendwie alle weg irgendwo vom Gas oder Alternativen schaffen halt, aber du und alle anderen Experten sagen auch, ja klar, können wir machen im Neubau, aber was ist denn im Bestand? Das kriegen wir doch niemals auf die Reihe halt letztlich.
Im
Also
Bestand ist das Problem, nicht der Neubau. Der Neubau ist kein Problem. Den haben wir im Griff.
Aber Patrick, wie könnten wir da halt mehr Aufklärung betreiben halt? Jetzt gar nicht mal so sehr nur auf Neuinstallation, sondern auch auf Wartung und Verbesserung quasi.
Ja, ich glaube, das ist ein schwieriges Thema. Oder das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Weil ich glaube, im Bestand ist es teilweise, wie der Magnus ja schon gesagt hat, teilweise sehr, ja, schwierig, im Endeffekt hinzugehen und zu sagen, was kann ich denn alles machen? Ich glaube, wir müssen einfach überlegen, was können wir denn jetzt nicht bei der Wartung, sondern allgemein am Brennstoff selber verändern? Ich glaube, die Möglichkeit wäre tatsächlich in Richtung, ich sage jetzt mal, Wasserstoff zu gehen. Das heißt, auch hier mal zusammenzuarbeiten, zu sagen, schaut's mal her, was können wir denn machen? Weil rein theoretisch, das muss man immer noch so sehen, wenn du sagst, Prävention oder im Vorfeld schon überlegen, unsere Gasgeräte, die jetzt draußen hängen, teilweise können ja einen gewissen Bereich von Wasserstoff schon abzunehmen. Nur das Problem ist, wenn ich einen Wasserstoff hier habe, das ist ja im Endeffekt ein Knallgas, habe ich wieder höhere Temperaturen im Hintergrund. Das heißt, auch da könnten wir als, ich sage jetzt mal, wir Kaminkehrer, also, oder wir SAKler mit euch Kaminkehrern zusammengehen und können sagen, okay, schau mal her. Was können wir ändern, indem dass wir hergehen und mal sagen, ich sage jetzt unseren Brennstoff mehr regenerativ machen? Gestern kam zufälligerweise bei den Grünen, die fordern ja, was im Endeffekt, das sind jetzt mal wirklich die Grüne Partei, die fordern ja im Endeffekt den Ausbau der grünen Wasserstoffgase. Und meine Meinung ist, da sollte mal diese Partei mal öfters mit uns zusammen reden, weil wir fordern das ja schon lange oder wir überlegen ja schon lange drüber. Nur das Problem ist, wir können nicht von jetzt auf nachher einfach auf Gas wechseln, sondern das Problem ist, da haben wir wieder den Hintergrund. Das heißt, wie sieht unsere Abgasanlage aus? Wie sieht unsere Gasthermen aus? Ich glaube, da könnten wir zusammen, also wirklich wir, das Schornsteinhandwerk und das SAK-Handwerk, eigentlich im Endeffekt auch schon im Vorfeld sagen, schaut's mal her, wir haben die Möglichkeiten, allerdings, wie der Magnus gesagt hat, müssen wir natürlich auch nach hinten schauen. Was auch ganz wichtig ist, auch im Bereich Wartung, es kommt sehr, sehr oft vor, dass Kunden mich fragen, ja, kann ich sofort auf eine Wärmepumpe umstellen? Ich glaube, auch hier der Energiemix wäre, das hat der Magnus ja auch super erklärt, ich glaube, wir können den Kunden da auch gemeinsam informieren, dass auch hier die meisten Schornsteinfeger sind ja tatsächlich Energieberater, also die sehr, sehr viele, die ich kenne, sind inzwischen auch Energieberater. Und ich glaube, auch hier könnten wir miteinander vorgehen und könnten sagen, hört mal zu, bei uns passt es eigentlich ganz gut, weil ich sage jetzt mal, unsere Wärmepumpen und Gasgeräte oder Ölgeräte, auch die Ölgeräte haben noch ihren Bestand, das muss man einfach noch so sehen, können einfach in Zusammenarbeit miteinander perfekt fürs Haus abgestimmt werden. Und ich glaube, wenn wir in dem Feld noch mehr miteinander zusammenarbeiten würden und auch dann den Kunden bei der Wartung dafür informieren, ich glaube, dann könnten wir auch noch einiges machen. Nur das Problem ist halt, Wärmepumpen geht halt mal in Augsburg Innenstadt halt nicht. Mhm. Also das muss man ganz klar sehen. Oder München Innenstadt ist es halt nicht möglich. Aber warum können wir da nicht auf andere, ich sage jetzt Wasserstoff, ist jetzt nur mal so eine Idee von mir.
Mhm. Ja, ich darf dich da mal was zu sagen.
Weil wollte gerade Magnus nämlich, der klopft schon, der wollte schon gleich reingrätschen. Halt, dann komm her.
Ja, ja. Ich habe meine Notizen gemacht.
Ja, ja, genau.
Ja, also ich würde noch was zum Thema Wasserstoff sagen. Mein Problem bei Wasserstoff ist, dass die Energiedichte nicht hoch genug ist. Das heißt also, wir haben halt einfach, also wir können nicht 100% Wasserstoff machen, wir können halt nur bis maximal 20% beimischen. Dann haben wir halt ein Problem einfach mit der Menge, die erzeugt werden muss. Es ist eine gigantische Menge, die da ersetzt werden muss. Und wir brauchen den Wasserstoff für technische Prozesse. Ich weiß, wir lieben Anlagentechnik. Wir lieben es, eine Maschine in den Keller zu stellen und die macht das alles wieder gut, Wärmepumpe. Keiner denkt daran, Energie zu sparen. Das ist so unsexy. Einfach zu sagen, hey, einfach weniger. Ne? Also, und das ist nämlich das Tolle. Der sagt, das ist nämlich der gute Schnittpunkt. Und ich habe letzte Woche ein total geiles Gespräch mit einem befreundeten Heizungsbauer gehabt, der gesagt, du Magnus, ich habe hier einen Kunden, der wohnt mit zwei Menschen wohnen auf 370 Quadratmetern, haben eine 70 kW Ölheizung. Ich soll da jetzt eine Wärmepumpe einbauen. Der Brunnenbohrer, der hat gesagt, wie viel Bohrungen soll ich denn da machen? Also da spielt Geld keine Rolex, ist klar. Ne? Aber Junge, der 70 kW, der hat 7000 Liter Öl ballert der da weg, weil er natürlich noch ein Schwimmbad hat. Fange an, Energie zu sparen. Ne? Also komm mal von diesem Energiesockel runter. Das ist mal so ein Thema, dass wir diese Maschinen lieben, aber dass man an der Energieeinsparung, und das fängt damit an, dass wir überlegen müssen, also wie dimensioniere ich das? Ne? Also Brennwertgeräte sind super gutmütig, Wärmepumpen verzeihen wenig. Ne? Und dass man einfach weiß, wir müssen die einfach bedarfsgerecht auslegen. Und da sind wir halt... sag ich mal, da finde ich halt ein guter Schnittpunkt. Wir geben den Impuls zum Kunden, sagen, Mensch, schau mal, fang doch mal einfach mit einem hydraulischen Abgleich an. Viele Anlagen sind halt hydraulisch gar nicht abgeglichen. Da liegt einfach Potenzial brach. Ne? Fang doch mal an, guck doch mal, teste dich doch mal von unten ran. Nutz doch mal die Regelung so, wie sie ist. Mach doch nicht einfach 6 bis 22 Uhr. Die Kunden machen 65 Grad warm Wasser, weil ist ja hygienisch, ne? Wegen der Hygiene. Die ignorieren komplett, dass ein Hygieneschutzprogramm schon einprogrammiert ist. Ne? Also es gibt so viel Einsparpotenzial, die man heben kann. Ich habe ja, wenn man so Kunden, die richtig toll unterwegs sind, ne, da merke ich das ja auch in der Energieberatung, wie viel Energie die einsparen, nur durch Nutzerverhalten. Also es ist schon, da ist ein Schatz aufzuheben, den wir können. Und der letzte Punkt, also Wärmepumpe NT-Ready, wir machen halt uns stark ja gerade für die Initialberatung, dass wir sagen, wir können halt diese Impulse geben und checken halt auch, dass eine Wärmepumpe, also die Idee ist ja, eine Wärmepumpe halbiert ja im schlechtesten Fall halbiert sie ja die Energie. Das ist ja toll. Also ich habe 3000 Liter Öl, das sind 30.000 Kilowattstunden, und wenn ich eine schlechte Luftwärmepumpe habe, dann macht sie eine Jahresarbeitszahl von 1 zu 2. Das heißt also, eine Kilowattstunde elektrisch macht dann 2 Kilowattstunden thermisch. Das ist also richtig schlecht, aber hey, das ist dann halt, von 30.000 sind das dann nur 15.000 Kilowattstunden. Achtung, mal Strompreis. 15.000 mal Strompreis. Das ist natürlich, das ist die andere Wahrheit. Das ist zwar die Hälfte der Energie, die vorher gebraucht wurde. Das ist vielleicht ein gutes Ziel für die Bundesregierung, aber schlecht für den Kunden, weil der immer noch wahnsinnig viel Stromkosten hat. Er muss halt runter. Klar muss die Arbeitszahl auch hoch, aber dann sind wir dann wieder beim passenden Heizungssystem. Und in der Stadt kommen wir einfach nicht drum herum, auch mal über Wärmenetze nachzudenken. Ich hasse dumme Fernwärme. Das heißt also, die immer zu viel liefert, weil alle müssen ja für den maximalen Auslegungspunkt im Grunde ja die Wärme rausziehen. Aber warum nicht mal schlaue Fernwärme? Warum nicht Wärmenetze im Verbund, so dass man zum Beispiel mit einer Wärmepumpe, die dann zum Beispiel aus dem kalten Netz sich die Wärme rauszieht? Dann ist das auch für die, ne? Also es gibt so viele tolle Ideen, also auch Quartierslösungen und so weiter und so fort, wo man halt viel auch was erreichen kann.
Ja? Ich muss ein bisschen
bei enger Bebauung bleibt das nicht aus.
Ja. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil wir ja alle gerne auch Vorträge halten. So halt, dass wir da wieder hinkommen. Wo wir die Sachen gerade umrissen haben. Patrick, jetzt war es ja so, natürlich diese gesamte Technik und die ihr auch einbaut und so weiter und so fort. Aber jetzt kommt dieser Faktor Kunde ja wieder ins Spiel. Halt. Hast du das Gefühl, da wo ihr, sagen wir, gemeinschaftlich oder wie auch immer mit den Gewerken das plant und organisiert, dass der Kunde das auch so wahrnimmt? Oder will der dieses Plug-and-Play halt einbauen und ich will eine Rundum-Mach-Glücklich-Sache und dann ist Feierabend? Also letztendlich der Heizungsbauer oder auch Schornsteinfeger sagt mir, wie ich es machen soll und dann ist gut?
Nein. Also ich glaube, wir haben tatsächlich schon inzwischen seit die Kunden glücklicherweise, jetzt nennen wir mal was Positives an diesen ganzen, ja, ich sage jetzt mal Krisen, okay, dass die Kunden wirklich schon langsam Gedanken sich drüber machen. Also die machen sich tatsächlich Gedanken drüber, was haben sie für Möglichkeiten, auch Einsparpotenzial. Das heißt, dieser hydraulische Abgleich ist tatsächlich eine Möglichkeit, aber auch allgemein Heizflächen vergrößern. Also manche Kunden haben tatsächlich jetzt wirklich so, die haben schon seit Jahren, sagen wir, der Heizkörper ist zu klein, macht es einen größeren, dann können wir die Vorlauftemperatur runterziehen. Mhm. Also das heißt, auch das ist wirklich möglich und die Kunden sind da tatsächlich auch schon so weit bereit. Und ich sehe das einfach, dass diese, auch die Kunden auch so langsam uns selber glauben. Früher war das so, was hat der Installateur gewollt? Mei, dann war uninteressant. Wenn es der Kaminkehrer gesagt hat, dann war es vielleicht noch ein bisschen höher angesehen. Aber in Zwischenzeit ist diese Zusammenarbeit, und das ist ja das, was ich auch vorhin gesagt habe, ich finde es ja auch so super, dass wir sehr viele Kaminkehrer im Endeffekt jetzt tatsächlich auch Energieberater sind. Und ich glaube, da sollten wir noch mehr miteinander zusammenarbeiten. Das wäre für uns noch viel, viel besser. Einfach dem Kunden mal allgemein aufzeigen, schau mal her, wir haben hier unser Heizsystem, das musst du ändern. Das heißt, uns ist nicht die Gasthermik gemeint, sondern es ist auch hinten diese Wärmeabgabe. Das heißt, was wir für Heizflächen haben. Wie kann ich das machen? Ich kann ja nur ein bisschen größere, also eine, zwei Nummern größer an einem, zum Beispiel an einem Heizkörper. Und plötzlich habe ich schon mal eine ganz andere Vorlauftemperatur, weil ich eine größere Wärmemenge da habe. Und ich glaube, dieses 70, 50, was man früher so auch, oder was wir immer noch in der Berufsschule teilweise ja an dem Heizkörper lernen, ist absolut überdimensioniert, meine Meinung. Mhm. Also ich glaube, in vielen Räumen oder in vielen Wohnungen sind die Heizkörper jetzt schon überdimensioniert und wir könnten jetzt schon hergehen, einfach mal mit dem Vorlauf runterfahren und zu schauen, wie sieht das überhaupt aus? Weil ich glaube, das wäre
definitiv einfach machen.
Möglich. Ja, ich sage
Einfach machen, ausprobieren. Genau. Das ist sozusagen der Live-Test. Ich sage auch, Leute, wir können natürlich einen hydraulischen Abgleich machen, aber wisst ihr was, ob ihr rausfindet, ob eure Anlage wärmepumpentauglich ist, dreht mal euren Vorlauftemperatur auf 40 Grad runter und kommt damit, dann habt ihr mal so ein Gefühl, ob es funktioniert. Einfach, ich meine, jetzt ist die Jahreszeit nicht mehr dafür da, aber vor ein paar Wochen, ein paar Monaten ist das ein guter Tipp. Einfach mal sagen, komm doch, mach doch mal auf 40 Grad, mach mal 45 oder 50 Grad Vorlauftemperatur, stell das ein, fix ein und leb so ein bisschen die Wärmepumpe. Ne? So, und dann kann man, das ist so ein ganz simpler Trick, um zu klicken, gucken, ob das System, man kann natürlich das berechnen. Aber Patrick, ich will mal eine Frage stellen. Es gibt ja diese neuen Tiefstemperatur-Heizkörper mit PC-Lüftern unten dran. Ich habe schon gedacht, wenn das Philips bauen würde mit noch einem Feinstaubfilter oben drauf, dann wäre es doch geil. Aber was, hast du die schon verbaut, diese Tiefstemperatur?
Nein, also ich habe noch keine.
Da sind so Lüfter unten, so eine Lüfterreihe unten drin.
Ich kenne sie.
Ich denke so, Wahnsinn, wer baut sich das ein? Also das ist natürlich auch so eine Not, ne? Ich dachte so, das ist keine gute Idee.
Ich glaube, also das sind wahnsinnig teuer erstens mal. Also ein Kollege von mir, der mit mir einen Podcast macht, also Marco Walz, der macht ja sehr viel Energie. Mhm. Also der macht Holz und Pellets bei uns, also wahnsinnig viel. Und da muss ich auch ganz klar sagen, es ist sehr, sehr interessant. Der nutzt sie zum Beispiel wirklich sehr, sehr oft und sehr, sehr häufig. Und der lässt die tatsächlich wirklich laufen ohne Ende. Und der ist zufrieden. Also ich kann keine Erfahrungswerte machen, aber er nutzt sie tatsächlich öfters.
Ja, weil weil auf die Frage komme ich ja immer. Und deswegen zum Beispiel, Christian, das ist auch so wichtig. Ich will ja dem Kunden auch beraten, aber habe natürlich keine Ahnung von der, also Patrick, du ja jetzt ja auch nicht, aber du hast ja natürlich ein Netzwerk und sagst, ey, du fragst ja auch rum. Leute, Was funktioniert draußen? Kann ich das einbauen oder fällt mir das wieder auf die Füße? Kann ich dem Kunden wirklich ruhigen Gewissens sagen, nimm mal den Heizkörper mit 6 PC-Lüftern unten dran und das Ding ne,
Aber
arbeitet dann auch leise,
da sieht
ne?
man ja
Also das ist.
diese Schnittmenge halt letztlich, ne? Also Kunde im Mittelpunkt und irgendwie moderne Technik drumherum und jeder von den Gewerken ist irgendwie daran beteiligt und letztendlich muss eine Abstimmung erfolgen, damit es halt einheitlich zum Kunden laufen kann, ne? Gerade im Bereich der Energiewende und auch der, sag mal, der Neuerung halt, um auch die Technik da voranzubringen. Jetzt läuft
Ja, man
natürlich.
spricht ja auch über den Kunden, ne?
Ja,
Also man
klar,
geht ja auch
deswegen, ja,
miteinander
klar. Wir müssen
miteinander.
natürlich auch hier, wir wollen ja jetzt nicht nur eine Folge machen, das soll ja auch ein bisschen der Hinweis sein, wenn ihr Wünsche und Ideen habt, also nicht ihr beide, sondern ihr, die da draußen zuhört, was
Ach
denn
so.
vielleicht mal besprochen werden sollte und diskutiert werden sollte mit dem Schornsteinfeger und dem SHK-Handwerk in dem Bereich jetzt, wie wir das hier machen, dann schickt uns gerne die Themen, damit wir auch da ein bisschen tiefer reingehen können halt. Jetzt läuft die Zeit natürlich hier echt immer rasant vorwärts. Wir sind schon bei über einer halben Stunde. Deswegen nochmal die Frage, jetzt haben wir alleine nur dieses Segment Feuerstätte gehabt. Welche Berührungen seht ihr sonst noch oder habt ihr denn noch so im täglichen?
Also ich hätte noch eine, und zwar, das wäre auch ganz interessant, in meinen Augen, auch im Altbau ist es, glaube ich, möglich, die Lüftungstechnik. Also ich glaube, auch hier drüber könnten wir noch viel, viel mehr gemeinsam miteinander vorgehen. Auch hier zum Beispiel, auch wieder bei atmosphärischen. Also wir kommen natürlich immer wieder auf das Alte hin, aber ich denke auch, weil oft ist es so, ja, wenn ich atmosphärische Kessel drin habe, Gas Brennwertgeräte drin habe oder auch Gasbrennwertgeräte drin habe, ist es immer so, ja, die Lüftung, das wird sehr, sehr schwierig. Ich glaube, auch darüber könnten wir sehr hohen Einsparpotenzial hinkriegen.
Richtig
Natürlich ist es
gut,
mal
ja.
eine Investitions, das ist auf jeden Fall definitiv, aber ich sage mal, auch das wäre sehr, sehr viel möglich. Und ich glaube, wenn wir das auch noch im Konzept rüberbringen, und ich glaube, das sollten wir auch wirklich mal uns unterhalten, nur mal, was kann der Kaminkehrer und der Installateur oder der Heizungsbauer, SHKler, wirklich mal miteinander machen im Bereich Lüftungstechnik.
Im
Weil ich
Gebäudebestand
glaube,
vor allen Dingen.
ja,
Im
genau,
Gebäudebestand.
ganz, ganz
Weil
wichtig.
das sind ganz dicke Bretter. Also wir haben da, also Deutschland ist so negativ zu der Lüftungsanlage eingebaut, also eingestellt. Also
Ja,
ich
auch eingebaut, das
versuche
stimmt
in meinem.
schon.
Nein, auch eingebaut, alles richtig. Aber wirklich, wo wir sagen, und das wäre echt so toll, weil in meiner Beratung ist eine Lüftungsanlage immer dabei und die Kunden winken immer ab. Und das wäre super. Und wir haben jetzt, ich habe letztes Jahr eine Anlage im Gebäudebestand realisiert. Richtig geil. Also das Haus stand, das ist ein neues Haus, stand halt 12 Jahre schon. Also, ne, und da wurde halt eine Lüftungsanlage von einem großen schwedischen Hersteller her eingebaut, einer der größten der deutschen Hersteller. Darf man eigentlich Marken nennen, Christian? Oder kriegt man hier Ärger, wenn das Haus gibt?
Also wir kriegen kein Geld dafür, ne? Und von daher kannst du das natürlich
Genau.
schon nennen. Wir sollten so ein bisschen neutral
Wir wollen nicht,
bleiben.
nicht, dass es einen Hermecker gibt und dass ich rausgepiepst werde oder so. Ne? Also auf jeden Fall, ihr macht es ein bisschen neutral. Ich fand es aber total spannend, wie man halt im Gebäude stand, natürlich ein relativ neues Haus. Trotzdem, das Gerät wurde nachträglich auf dem Dachboden installiert. Und wir haben das halt zusammen umgesetzt mit dem Heizungsbaubetrieb aus Lüneburg. Und die Kundin hat es gemacht, weil sie Allergikerin ist und war am Schluss nicht ganz zufrieden, weil sie hat immer noch Allergien. Es ist natürlich so, wenn man hochallergisch ist, dann geht man natürlich auch durch die Tür, ne? Also eine Lüftungsanlage rettet einen da nicht komplett. Aber das war der Hauptgrund. Aber ich habe das ist mal meine Musteranlage, wenn ich in der Beratung bin, sage, ey, es geht. Man kann im Gebäudebestand eine Lüftungsanlage einbauen und das ist energetisch ja hochinteressant.
Das haben wir zum Beispiel bei einem Rechtsanwalt gemacht in seiner Anlage, weil der konnte jetzt Innenstadt Augsburg die Fenster nicht öffnen. Ständig Straßenverkehr, also hat er Lüftungstechnik braucht. Und ich sage dir gleich, das ist definitiv möglich und hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist so meine Anlage, wo ich mal sehr gerne erkläre. Klar, man muss dazu sagen, wie du sagst, mit der Filtertechnik ist es natürlich heftig.
Die können
Die
nicht
hat
zaubern.
natürlich, nein, wir können nicht zaubern. Aber auch hier, das ist meine Meinung, könnten wir noch viel, viel mehr zusammenarbeiten, weil das ist ja so der Punkt. Energieberater, Installateur. Mich stört ein bisschen, dass ich selber eigentlich als Energieberater dann meine Anlagen teilweise nicht einbauen darf, weil wenn ich sie schon also das ist so bei mir so dieser Knackpunkt, wo ich immer sage, jetzt bin ich Energieberater, jetzt kann ich ja eben einfach genau das erklären. Gut, ich bin nicht Energieberater, aber ich sage jetzt nur allgemein, ich kenne ja viele SHKler, die sind Energieberater und dann dürfen sie irgendwo nicht ihre eigenen Anlagen, die sie dann wirklich, die auch Ahnung davon haben, das auch einbauen. Und ich glaube, das wäre auch noch so ein Punkt, wo wir mal sagen könnten, okay, wenn du schon dich da in der Bereich tätig bist, warum machst du es dann nicht?
Aber ist das denn Angst halt letztlich vor dieser Technik? Ich meine, Lüftungsanlagen ist ja jetzt nichts Geheimnisvolles. Nee, auch von den Gewerken her, weiß ich nicht. 18.017, jeder ist irgendwo damit groß geworden. Das ist doch eigentlich auch ein sinnvolles Ding halt. Wartung, alle könnten davon profitieren und damit leben. Halt Inspektion ist alles da. Wo ist das Problem?
Ich sehe nicht das installierende Handwerk und auch nicht den Energieberater, Schornsteinfeger, die dagegen Lüftungsanlagen sprechen. Es ist einfach tatsächlich in den Köpfen von den Menschen.
Mhm.
Also wir haben beide jetzt so Pilotanlagen, wo wir sagen, es funktioniert wirklich, ist alles okay, die Umsetzung ist super und es wird da gefördert und so. Und wir haben dann eine tolle Arbeitsteilung auch hingemacht und auch die großen Hersteller unterstützen da einen super bei der hydraulischen Auslegung des Lüftungsnetzes und so weiter und so fort. Ne? Und es ist eigentlich echt eine gute Sache, aber da muss man einfach Öffentlichkeitsarbeit machen. Und das ist natürlich eigentlich ideal, deswegen sage ich das, Patrick, es ist eigentlich eine tolle Arbeitsteilung, weil wenn wir als schornsteinfähiger Energieberater da auftreten und sagen, ey, denk mal über eine Lüftungsanlage nach, und wenn Heizungsbauer kommt und sagt, sag mal, habt ihr schon mal über eine Lüftungsanlage nachgedacht? Weißt du, das macht ja was mit den Leuten, die denken, die beschäftigen sich damit. Und ich sage, und bitte nicht die, ich meine, ist auch okay, die Dezentralen, die einfach mit einem Loch in der Wand und so, kann man ja auch, ist alles gut. Ne? Aber ruhig mal auch mal an eine große Anlage denken. Und seien wir ehrlich, ich meine, die liegt im Preis von der Heizung. Also eine Lüftungsanlage.
Ja, natürlich.
Kommt, also es ist nicht so brutal teuer, ne? Also ungefähr so ein Preis wie eine normale Heizung.
Also und ich denke, da kannst du einen wahnsinnigen Energieeinsparung bringen, weil du hast ja durch den Wärmetauscher teilweise, ich sage jetzt mal so, die Hersteller sagen zwar 98%, ich glaube nicht ganz dem, weil ich sehe ja die Zahlen teilweise draußen, also ich mache ja Integrallüftungsgeräte, aber ich sage mal so, die Zahlen sind natürlich weit runter, aber dennoch, lass es auch 80% eingespart sein, was wirklich real ist. Mhm. Und dann sage ich ganz ehrlich, dann kannst du ganz schnell dir diese Kosten von, jetzt sagen wir mal, nennen wir eine Zahl, nicht, dass es 7.000 Euro knapp, im Endeffekt ganz schnell rein erwirtschaften.
Und wenn du dann denkst, dann machen wir noch die Gebäudehülle dicht, weil ja ne, der Lüftungswärmeverlust natürlich auch unkontrolliert ist, dann können wir die Gebäudehülle dicht machen, dann machen wir die neuen dreifachverglasten Fenster rein und die machen wir dann richtig dicht, weil wir ja eine Lüftungsanlage haben, die für den hygienischen Grundlüftung sorgt. Ne? Mhm. Dass wir sagen, da brauchen wir keine Angst mehr haben, dass wir da irgendwie ein Hygieneproblem bekommen. Und das ist das Konzept.
Also ich glaube, wenn wir drei jetzt am Markt auftreten würden, wäre das überhaupt kein Problem.
Ja, wir verhebeln ja auch den Papst ein Doppelbett. Also das, aber
und der weiß es noch nicht mal, ne? Das ist viel besser.
Er braucht in seiner Burg vielleicht keine Lüftungsanlage.
Okay, aber wo ist das Problem? Also warum kriegen wir diese PS nicht auf die Straße halt letztlich? Weil wir kämpfen da schon seit Jahren an verschiedenen Fronten immer wieder und immer wieder halt. Ist der Deutsche einfach nicht bereit für Lüftung oder warum ist das so?
Das wollte ich gerade sagen. Also das hast du eigentlich richtig gesagt. Ich sage mal, mein Problem oder was ich so draußen merke, die meisten wissen gar nicht, was das Positive ist. Das heißt, vieles sagt man immer so, ja, Lüftungsanlagen, wenn ich die drin habe, darf ich kein Fenster mehr aufmachen, was ja totaler Quatsch ist. Mhm. Im Endeffekt, na klar kann ich es machen. Du wirst es bloß weniger machen. Viele meinen, ja, das ist total unhygienisch, was auch totaler Käse ist. Weil wenn wir den gleichen Hersteller nehmen, zum Beispiel nennen, den wir jetzt nicht nennen werden, dem seine Rohre sind ja, ich sage jetzt mal, Lebensmittel echt. Also das muss man immer noch so sehen. Also das heißt...
den Dreck lüfte ich ja sowieso rein. Also ich verstehe immer die Leute. Ich versuche es zu erklären. Ich sage, Leute, ja, an der Lüftungsanlage wird ja Schmutz transportiert. Ich sage, ja, wo kommt denn die Luft sonst rein? Die kommt durchs offene Fenster rein, ungefiltert. Richtig. Ich sage, jetzt habe ich wenigstens die Chance, es zu filtern.
Genau, und das ist so mein Punkt, wo ich halt nicht verstehe. Aber das ist, glaube ich, diese Vorbehaltung. Das ist das Gleiche, wenn du überlegst, Christian, wie viele Jahre kämpfen wir schon drüber über das Thermostatventil am Heizkörper? Also nur als Beispiel.
Ja, ich sage ganz ehrlich,
ich glaube, keiner von uns drei, also ich werde wahrscheinlich der Jüngste hier, und ich bin ja schon ein bisschen älter, aber seien wir uns ganz ehrlich, keiner von uns hat wirklich noch richtig am Heizkörperventil so einen richtigen Stellschrauber dran gehabt. Die meisten von uns kennen schon an Heizkörpern tatsächlich die Thermostatkopf. Ja, ist immer meine Meinung. Und heute noch ist es in den Köpfen drin. Also ich hatte das für das Nice to Know mal nachgeschaut, also für unseren Wissenspodcast. Siehe da, seit 1959 gibt es Thermostatköpfe.
Ja, Danfoss.
Das heißt, ja genau.
Oh, das heißt, hab ich's gesagt.
Wir nehmen den Pieps da rein.
Genau. Also das heißt, seit dem Zeitpunkt arbeitet der Thermostatkopf für den Heizkörper und macht auf und zu automatisch. Und dennoch wird heute zu und auf gedreht und die, was da für Vorhersehungen und Vorhererklärungen mir teilweise auf dem Weg sind. Und ich glaube, da haben wir tatsächlich, Christian, das werden wir auch tatsächlich nicht mehr erleben. Vielleicht wär super, also ich würde mich echt freuen, aber ich glaube, das werden wir nicht mehr erleben, dass der Deutsche heutzutage wirklich aus seinem, was man ihm mal erzählt hat, wegkommt. Und das wird, glaube ich, jetzt sogar noch schlimmer über das ganze YouTube, Instagram und sonstiges, weil da sehr viel Falsches draußen erklärt wird. Und vielleicht über so einen, was wir jetzt machen mit unserem Podcast, vielleicht bringen wir den Leuten ein bisschen mehr, nur wir müssen immer noch so sehen, auch viele, also auch viele Schornsteinfeger, viele SHKler und viele, die mit der Energie zusammenarbeiten, haben die gleiche Denkweise und überlegen noch gar nicht, die wissen noch gar nicht, was sie eigentlich ihren Kunden Gutes tun könnten. Das heißt, was wir jetzt momentan machen, wir sind drei kleine Jungs, in dem Sinne in der großen SHK-Welt, die uns die Gedanken drüber machen. Nur wir sind ja ein paar mehr, die sich drüber Gedanken machen. Aber wie gesagt, wenn wir auf der Messe waren, wirst du sehen, die meisten haben für das gar kein Interesse.
Und vielleicht auch gar keine Zeit. Ne? Also das ist ja so der nächste Punkt, der auch noch dazu kommt. Halt, habe ich die Zeit wirklich und will ich das investieren, draußen vor Ort den zu überzeugen? Oder verkaufe ich nicht einfach 0815, weil damit verdiene ich das Geld, damit passt es und damit ist es gut halt. Ne? Pass auf, du kannst jetzt noch eine Geschichte erzählen, aber dann würde ich sagen, dann würde ich sagen, danach müssen wir aber den Cut kommen, weil wir dann schon über eine Dreiviertelstunde machen. Du erzählst jetzt los.
Du kennst das noch, da kamen ein paar Hersteller auf den Markt und haben gesagt, pass mal auf, wir haben einen total geilen Ventileinsatz. Automatischer hydraulischer Abgleich. Die können automatisch abgleichen. Und ich denke noch so, what? Was können die jetzt einfach automatisch? Ja, du baust das ein und alles ist gut. Und denke so, nee, so wird es nicht funktionieren. Und dann guckst du ins Kleingedruckte und was haben die, ne? Und dann haben, ich mache ja auch, sag ich mal, Berechnung für den hydraulischen Abgleich. Und wir sind richtig beide richtig schön, wie er gesagt, ja, jetzt machen wir hier das tolle Ventil, ist ja ein bisschen teurer, aber das kann man den automatischen hydraulischen Abgleich. Wir haben es dann auch eingestellt, weil man muss es sehr wohl einstellen. Man muss ja den Durchfluss einstellen. Ja, und was hat man rausgefunden? Dass eine schlaue Pumpe und ein schlaues Ventil nicht gut zusammenarbeitet, ne? Dass das Ding halt 150 Millibar Vordruck braucht, damit überhaupt der automatische Durchfluss regulieren kann. Tja, und da haben wir beide dann doll gelernt, weil der Kunde nicht zufrieden war, weil das Ding halt dann doch nicht geöffnet hat. Aber es wird natürlich was auf den Markt gebracht, was dann auch verkauft wird von Industrie, gesagt, ey, hier, das ist unsere Lösung. Wir machen ein automatisch abgleichendes Ventil, baut das ein, alles wird gut. Und dann fällst du auf die Nase, weil halt auch nicht alles gesagt wurde. Weil halt doch nicht, ne, es wurde nicht so richtig gut kommuniziert. Das ist so einmal Punkt 1, so was vielleicht auch die Vorbehalte aus dem Handwerk manchmal auch den Neuerungen entgegen ist. Und der größte Baustelle ist aber German Angst. Also, dass die Bedenkenträger, dass sie sagen, ne, also gegen Dämmung, wogegen man überall sein kann, gegen Lüftung, ne, gegen Energiesparen, warum auch immer es Leute gibt, die gegen Energiesparen sind. Aber es gibt ja Leute, die gegen alles sind. Und dann finden, und je abgefahrener dagegen sind, desto mehr Aufregung gibt es und desto mehr, das ist ja diese komische Situation, desto einzigartiger die sind, desto abgefahrener die Nachrichten, desto interessanter wird es. Und die eigentliche Wahrheit, nein, das denkt keiner drüber nach. Mhm. Also so ganz simple physikalische Wahrheiten. Kannst ja nicht umdrehen, aber da guckt man dann manchmal
auf eine Wäsche. Aber unser Job ist ja hier so ein bisschen so, den kleinen Berg erstmal zu nehmen halt. Ne? Wir können ja nicht gleich sofort über die ganz großen Berge das gehen, wo Patrick schiebt. Ja, das machen wir dann so nach und nach machen. Das. Wir nehmen erstmal Anlauf halt. Ne? Wir sind über die Zeit und so weiter, das ist schon wieder zu lange. Patrick, jetzt haben wir ja viel diskutiert und so weiter. Was ist so dein, wenn du das gerade so mitkriegst, was ist dein Wunsch beim nächsten Mal? Wo sollten wir mal tiefer reingehen?
Also ich würde auf jeden Fall mal grundsätzlich mal der Kleinen anfangen. Also das heißt mal ganz einfach, ganz ehrlich mal anschauen, was ist überhaupt der erste Punkt? Weil wenn wir schon jetzt Lüftung machen, ich glaube, das ist schon zu viel. Das sollte man am Schluss machen. Ich glaube, der erste Punkt, den wir einfach mal machen, ist mal grundsätzlich, wo ist unser Treffpunkt bei Gasthermen oder im Endeffekt diese TRGI oder wie auch immer. Also ich glaube, da sollten wir wirklich mal intensiv uns mal unterhalten, vor allem auch Schornsteinbelegung. Ich glaube, das sollten wir beim nächsten Mal wirklich definitiv mal besprechen, weil ich glaube, da ist der größte Trefferpunkt, den wir momentan sehen. Und dann erarbeiten wir uns einfach die nächsten Punkte. Und ich glaube, als übernächstes würden wir uns dann wirklich mal in Richtung Gashybrid gehen oder, wenn wir wirklich wollen, schon in Lüftungstechnik.
Okay. Magnus, was ist so das, was dir am Herzen liegt oder wo du gemerkt hast, okay, da prickelt's?
Naja, also, weil das halt auch gerade so aktuell ist, ist natürlich das Thema Wärmepumpen und also geeignete Gebäude, nenne ich das. Also NT-Ready sagen manche, aber ich sage immer Wärmepumpen fertig. Ne? Also die Gebäude, Wärmepumpen startklar zu machen. Ne? Das ist sozusagen mein Thema, wie man das zusammen machen kann, weil mir begegnen halt viele Heizungsbauer mit Bauchschmerzen, die sagen, die Kunden, die wollen unbedingt eine Wärmepumpe einbauen mit aller Macht. Und da wird das denn auch schon, also man kann da tolles Geld bei verdienen. Das ist richtig toll, ne? Aber denen wird halt alles schlecht, weil sie halt auch wissen, ich meine, das sind ja meine Kunden, da muss ich auch noch mal ein zweites Mal hin. Den möchte ich eigentlich auch keinen Schrott verkaufen. Ich will denen nicht einfach eine Wärmepumpe verkaufen und nach mir die Sintflut, sondern ich möchte die ja noch weiter gut betreuen. Und da gibt es Bauchschmerzen halt und die muss man halt auch vor Ort irgendwie gut lösen. Und das ist so ein Thema, wie kriege ich da, sage ich mal, die Kunden möchten sich halt am besten eine schnelle Lösung, Wärmepumpe rein, alles wird gut. Das ist es ja nicht. Und das wäre so für mich so ein Thema. Wie kriegen wir da sozusagen gemeinsam eine Sprache hin, dass man sozusagen eindeutig kommuniziert gegenüber dem Kunden, dass man klar sagt, du musst A, wenn du A sagst, musst du auch B sagen. Und B ist wichtig. Ja.
Jetzt haben wir zwei verschiedene Themen. Einmal natürlich alles rund um Gas und TRGI halt bis hin zu Schornsteinbelegung und auf der anderen Seite natürlich Wärme vom Energiegebäude. Jetzt könnt ihr da draußen mehr oder weniger mitentscheiden halt, was wollen wir beim nächsten Mal besprechen. Also wenn die Folge erschienen ist, hier könnt ihr gerne mit in die Kommentare schreiben. Wir werden es auch mit draufschreiben und können ja dann gucken, ob das passt. Wenn ich hier zu Wort komme, es sei denn, die beiden reden eh über das Thema, über das sie reden wollen, dann ist
Du
es
hast uns
egal.
auch beide eingeladen.
Ja, genau so sollte es ja auch sein, dass wir da tiefer reinkommen. Ey Leute, es hat ganz viel Spaß gemacht. Das war so ein bisschen, wo wir nicht wussten, funktioniert das? Funzt es oder klappt es und so weiter und wie kommen wir hin? Aber ich glaube, also ich habe ein gutes Gefühl. Wie geht's euch?
Ja,
Ja,
es
macht
macht
Spaß.
Spaß. Also sag mal so, ich glaube, wir ergänzen uns und da sieht man einfach, dass wir auch tatsächlich wirklich im Endeffekt alle das Gleiche denken. Und das ist, glaube ich, unser Ziel, ein bisschen die Angst zwischen Kaminkehrer und SAKler zu nehmen. Und vielleicht ergibt sich ja noch mehr draus.
Magnus, du hast das Schlusswort.
Echt?
Ja,
Ja,
zu Hause nie, aber jetzt hier.
das ist, habe ich selten. Nein, nein, nein. Ich finde, das hat also sehr viel Spaß gemacht. Und es ist halt wirklich, der Austausch, der ist total wichtig, dass man einfach weiß, man hat es immer mit Menschen zu tun und man hat es mit Menschen zu tun, die aus Leidenschaft ihren Job machen. Und das kann man gar nicht hoch genug anrechnen. Also das ist einfach eine wichtige Botschaft.
Das ist schon sehr pathetisch. Ne? Und irgendwann werden wir dann als vierte,
Soll
fünfte
denn
Folge
Schlusswort
auch mal
halten? Das war, also
den Kunden in den Mittelpunkt stellen, ne? Weil den gibt es ja auch noch irgendwo, über den wir uns kümmern müssen.
ja, den nehmen wir ja mit.
Okay, alles klar. Leute, vielen, vielen Dank. Ich weiß, der Patrick hat seinen Urlaub unterbrochen, der Magnus hat seinen Feierabend verschoben. Also von daher danke, dass ihr die Zeit hattet. Und wie gesagt, wenn Wünsche, Ideen sind, schreibt uns die. Wir sehen uns wieder und dann hören wir uns auch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs
Christian,
Zuhören. Dankeschön. Tschüss.
Patrick.
Ciao.
Handwerk to go, der Podcast.